Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Wir befinden uns am heutigen Sonntag in einer sehr spannenden Zeit. Es sind die 10 Tage der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Am vergangenen Donnerstag, sicher waren einige von Ihnen dabei, haben wir oben auf dem Ölberg am Orte des Geschehens den Himmelfahrtsgottesdienst gefeiert. Und als wir am Ende so dort standen im Freien und in den sonnigen Himmel blickten, da war vielleicht ein bisschen etwas von der Atmosphäre da, die die Jünger damals erlebt haben. Und ich habe mich versucht, in sie hineinzuversetzen, diese Situation, die ja nicht einfach war. Ein Abschied, Jesus ist von ihnen gegangen, zumindest sichtbar. Und er hat gesagt, wartet, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, aber das war eben noch in der Zukunft. Und jetzt standen sie dort in dieser eigenartigen Zwischenzeit und fragten sich vielleicht, wie geht's weiter? Wie sollen wir jetzt weiter als Jesu Jünger leben, wenn wir nicht mehr mit ihm laufen können, wenn wir ihn nicht mehr anfassen können, wenn wir ihn nicht mehr sehen können? Ist die Sache mit Jesus jetzt Vergangenheit? Wie wird die Zukunft aussehen? Das sind sicher Fragen, die sich die Jünger damals gestellt haben, aber es sind eigentlich Fragen, die bis heute gelten. Gerade hier in diesem Land, wo man an so vielen Stellen der Geschichte Jesu begegnet und sie dort findet in Form von alten Steinen, verfallenen Gemäuern, historischen Städten, wo man vielleicht manchmal hier mehr als noch woanders den Eindruck hat, diese ganze Geschichte mit Jesus ist doch eine Sache aus der Vergangenheit. Das können wir heute nicht mehr sehen. Wir sind nicht dabei. Wir können Jesus nicht anfassen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen seinem leeren Grab, das wir hier sehen, und dem leeren Grab des Herodes, das nun gerade gefunden wurde? Wie sollen wir denn heute leben als Jünger Jesu in einer Zeit, wo wir ihn nicht mehr sehen? Wo wir nicht mit ihm durch die Straßen von Jerusalem laufen können, wo wir in einer ganz anderen Zeit und Kultur leben. Gibt es da irgendetwas, was uns verbindet mit Jesus? Gibt es da eine Art von Brücke, eine Verbindung, eine Beziehung? Die Jünger von Jesus werden sich in diesem Moment sicher erinnert haben an seine letzten Worte, an seine letzten Reden. Und aus einer dieser Abschiedsreden von Jesus stammt der heutige Predigttext. Er steht im Evangelium des Johannes im Kapitel 14 und ich möchte Sie bitten, aufzustehen, wenn ich den Predigttext vorlese. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist also das, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hatte. Er sagt zu ihnen, es dauert noch ein wenig, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Und dieser Moment war jetzt eingetroffen. Aber er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden. Dieses Wort Tröster, wir haben es eben in dem Lied gesungen, wir haben es auch schon in der Evangeliumslesung gehört, ist ja der Versuch, ein Wort zu übersetzen, wo sich die Gelehrten streiten, wie man es am besten übersetzt. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Beistand, Helfer, Anwalt. Ganz wörtlich übersetzt ist es jemand, der an die Seite gerufen wird, jemanden, den man herbeibittet, jemand, der einem an der Seite steht. Und Jesus sagt, das ist der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Und nun ist ja der Heilige Geist nicht gerade ein Thema, über das wir als evangelische Christen so oft und so gerne reden. Ganz im Gegenteil, ich vermute, dass er zu den am meisten vernachlässigten oder auch missverstandenen Themen des Glaubens gehört. So schreibt etwa der Heidelberger Theologe Michael Welker in seinem Buch über den Heiligen Geist: Ein Schöpfergott irgendwann am Anfang und in der Höhe oder ein Christus irgendwann zur Zeitenwende, das mag noch hingenommen werden. Aber die Behauptung, Gott sei den Menschen im Geist nahe, Gott sei unter ihnen, im Geist gegenwärtig und handle an ihnen, ist bei der verbreiteten Erfahrung, dass Gott fern ist, unzumutbar. Da mag die Theologie noch so eifrig und oft Karl Barths Bemerkung zitieren, dass der Heilige Geist der intimste Freund des gesunden Menschenverstandes sei. Leider wird damit der gesunde Menschenverstand noch lange nicht der Freund des Heiligen Geistes. Der gesunde Menschenverstand hat heute in vielen Kulturen einfach Schwierigkeiten, die Freundschaft des Heiligen Geistes zu erwidern, weil er sie entweder gar nicht wahrzunehmen vermag oder weil ihm bei den gelegentlichen Versuchen, sich mit dem Heiligen Geist anzufreunden, wenig Hilfe zuteil wird. So festigt sich der Verdacht, der Heilige Geist sei ein Gespenst. Gespenster aber, das weiß der gesunde Menschenverstand, besonders seit der Aufklärung, Gespenster gibt es nicht. Ich will noch hinzufügen, dass dies natürlich auch in seinem Buch nur die Einleitung ist, der sich dann daran macht, dieses Thema tiefer zu ergründen. Aber was hat es nun mit diesem Gespenst des Heiligen Geistes auf sich? Sollten wir das als aufgeklärte europäische Protestanten irgendwie beiseite schieben und uns den mehr handfesten praktischen Dingen zuwenden? Oder, und das ist vielleicht die besondere Chance dieses Landes, sollten wir uns inspirieren lassen von dem, was hier um uns herum zu sehen ist und geschieht. Hier in Jerusalem, wenn man es so salopp sagen darf, ist hier der Heilige Geist kein Unbekannter. Es ist ja nicht nur so, dass er auf dem Ölberg verheißen wurde, sondern in Jerusalem ist auch der Ort, wo er auf die Jünger kam am ersten Pfingsttag. Und wenn wir ergründen wollten, wie Menschen mit dem Heiligen Geist leben, wie sie ihn erfahren, dann haben wir ja hier sehr viele Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel 2 Blocks weiter aus der Tür raus und dann links gehen. Dann kämen wir zum syrisch-orthodoxen St. Markus-Kloster, der Stelle, wo der Tradition nach der Heilige Geist gegeben wurde am Pfingsttag. Wir würden dort hineinkommen in die alten Gemäuer und würden empfangen von Schwester Justina, einer chaldäischen Christin, die geflohen ist aus dem Irak, wie es zurzeit so viele Christen tun. Und sie wird uns hinabführen in den Keller dort und wird uns erzählen, wie dort in diesem Haus der Heilige Geist auf die ersten Jünger fiel. Und dann wird sie uns wieder hinaufführen in die Kirche und wird erzählen, wie der Heilige Geist auch heute lebendig und wirksam ist. Sie wird uns erzählen von Heilungen und Wundern, die sie erlebt und die die Menschen ihr dort berichten. Und das wird ihre Erfahrung sein vom Heiligen Geist. Wir könnten auch in die andere Richtung gehen, 2 Blocks weiter nach rechts. Da kämen wir zu einer arabischen evangelischen Kirche, direkt im christlichen Viertel. Sind dort Christen sogenannter charismatischer Prägung, die singen vom Heiligen Geist in ihren Lobpreisliedern, die heben dabei die Hände, sie üben die Geistesgaben des Neuen Testamentes aus. Und viele von ihnen würden uns vielleicht erzählen, wie sie den Heiligen Geist erfahren. Gar nicht so spektakulär und wunderbar, sondern als eine Kraft, die ihnen hilft, ein Leben mit Jesus zu führen. Viele von den jungen Leuten gehörten früher hier zur Drogenszene im christlichen Viertel. Und sie würden erzählen, wie sie durch die Kraft des Heiligen Geistes eine Lebenswende erlebt haben. Wie der Heilige Geist ihnen geholfen hat, ihr Leben wieder auf einen geraden Weg zu bringen. Und wie sie heute mit Jesus leben, obwohl sie ihn nicht sehen. Wir könnten auch geradeaus gehen. Nicht 2 Blocks, sondern vielleicht 2 Kilometer. Dann stünden wir vor der Knesset und würden dort den berühmten 7-armigen Leuchter sehen. der auch im Staatswappen Israels ist und darauf geschrieben den Bibelvers aus Sacharja: Nicht durch Heer, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und dieser Bibelvers erinnert uns gleich an noch zwei weitere Aspekte des Heiligen Geistes. Nämlich erstens, dass der Heilige Geist beileibe keine christliche Erfindung ist. Die Propheten sprechen von ihm, die Psalmen sprechen von ihm. Ja, wenn wir zurückgehen im Alten Testament bis in die ersten Verse, dann finden wir dort schon den Heiligen Geist, der bei der Schöpfung gegenwärtig war und sich über dem Wasser bewegte. Wir hören davon, dass Gott dem Menschen seinen Heiligen Geist einhauchte und er erst dadurch eine lebendige Seele, ein lebendiges Wesen wurde. Der Heilige Geist ist also nicht ein Teil der christlichen Dogmatik, sondern er ist eine Menschheitserfahrung, die weit über die Grenzen unserer eigenen Religion und auch über die Grenzen unserer Nachbarreligionen hinausgeht. Der Heilige Geist wirkt überall da, wo Menschen leben und lebendig sind. Das ist auch eine spannende Einsicht, gerade angesichts unseres Gemeindeabends, den wir am Dienstag hatten, über die Frage, wie ist das eigentlich mit den anderen Religionen? Gott ist überall am Werk durch seinen Geist. Und das Zweite, was uns dieser Bibelvers auf dem Staatswappen Israels erinnert, ist etwas mehr Aktuelles, nämlich dass der Heilige Geist sehr viel mehr ist als nur eine persönliche Glaubenserfahrung, dass er eine eminent politische Angelegenheit ist, weil er die Macht der Mächtigen in Frage stellt. Und wir sind ja gerade in der zurückliegenden Woche immer wieder daran erinnert worden an Heere und Mächte und Machtkämpfe. Zuerst am Jahrestag von 1948, dann am Jahrestag des Krieges von 67 und in den letzten Tagen ganz aktuell bei der neu aufflammenden Gewalt im Süden des Landes an der Grenze zwischen Gaza und Sderot. Und wir sehen, wenn wir das alles ansehen, dass Armeen und Gewalten eben keine Lösungen bringen können. Vielleicht vorübergehende Lösungen, aber jedenfalls keinen endgültigen Frieden. Und auch hier verweist uns die Bibel auf eine Macht, die größer ist und mächtiger ist als die Macht, die Menschen haben. Wenn wir das alles noch einmal zusammenfassen, den Blick zur Seite zu unseren orthodoxen oder charismatischen Geschwistern, den Blick zurück in die Bibel und den Blick auf die politischen Realitäten, in denen wir leben, dann können wir eigentlich nur eins daraus lernen. Wir brauchen den Geist Gottes. Ohne ihn können wir nicht leben, ohne ihn können wir nicht Christen sein, ohne ihn können wir nicht Menschen sein. Und deswegen tut es so gut, dass wir am heutigen Sonntag an diese Verheißung erinnert werden, die Verheißung des Heiligen Geistes. Jesus sagt: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht sehen kann. Er wird bei euch bleiben und in euch bleiben. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Aber noch ist ja Pfingsten nicht da. Unser Predigttext gehört, wie am Anfang schon gesagt, in die Zeit, in die Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Der Heilige Geist ist versprochen, aber noch nicht da. Natürlich kann man sagen, damals kam er ja 10 Tage später und dann war das Pfingstfest und seitdem ist ja alles in Ordnung. Aber das wäre zu wenig. Denn es wäre nicht genug, wenn der Heilige Geist nur damals zu den Jüngern käme, gekommen wäre und nicht auch heute zu uns. So wie wir es eben gesungen haben: O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Und so sind wir heute in gewisser Weise noch in der gleichen Lage wie die Jünger damals. Wir stehen zwischen dem vergangenen Wirken Gottes, dessen Spuren wir hier überall erkennen, und dem kommenden Wirken Gottes, auf das wir hoffen. Wir stehen zwischen Verheißung und Erfüllung. Und es ist eine wichtige Zeit, weil wir in dieser Zeit lernen zu erwarten. Denn dazu lädt uns der Predigttext ein. Zu einem Leben in der Erwartung des Pfingstfestes. Ein Leben in der Erwartung des Heiligen Geistes. Er lädt uns ein zu einem Lebensstil pfingstlicher Erwartung. Aber wie kann das konkret aussehen? Nicht jedem von uns sagt ja die Art und Weise zu, wie das in den orthodoxen Kirchen und in der orthodoxen Spiritualität geschieht. Und auch nicht jedem sagt die Weise zu, wie das bei den charismatischen Geschwistern geschieht. Und manche mögen sogar beides nicht. Aber wie kann dann ein Lebensstil pfingstlicher Erwartung heute aussehen? Ich möchte Ihnen zum Abschluss drei kleine, schlichte, aber wichtige Elemente eines solchen pfingstlichen Lebensstiles vorschlagen. Ein Dreischritt, den wir vielleicht in diesen Tagen einüben können, aber der auch darüber hinaus unser Leben als Christen prägen kann. Ich möchte Ihnen drei einfachen Gesten ausdrücken, die man auch gut nachvollziehen kann, wenn man das möchte. Die erste Geste, das sind die ruhenden Hände. Die ruhenden Hände als ein Zeichen des Wartens. Ich glaube, zu einem Leben pfingstlicher Erwartung gehört es, dass wir lernen zu warten. Zweite Geste, das sind die bittenden Hände. Als eine Geste des Gebets. Weil es wichtig ist, dass wir lernen zu beten. Und die dritte Geste, das sind die offenen Hände, die empfangenden Hände, als eine Geste des Empfangens. Weil auch das zu einem pfingstlichen Leben gehört, dass wir lernen zu empfangen. Nochmal zurück zum ersten Schritt, die wartenden Hände, die ruhenden Hände. Die Jünger Jesu waren in diesen 10 Tagen gezwungen zu warten. Es lag nicht in ihrer Hand, ob und wann diese Verheißung sich erfüllen würde. Sie konnten das Kommen des Geistes weder aufhalten, noch beschleunigen, noch herbeiführen. Das war allein Gottes Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass ihnen das nicht unbedingt leicht fiel. Vielleicht hätten sie lieber irgendetwas Praktisches getan oder etwas Frommes. Die einen wären vielleicht gerne gleich losgerannt nach Jerusalem, um zu predigen. Die anderen wären vielleicht gerne in die andere Richtung gerannt, um sich zu verstecken. Aber sie mussten lernen zu warten. Ich glaube, das ist auch für uns eine gute Übung. Wir leben in einer Zeit, in der Aktivismus großgeschrieben wird, in der man sein Schicksal gerne selbst in die Hand nimmt und wo selbst das geistliche Leben sehr oft von Veranstaltungen, von Programmen, von Komitees und Budgets geprägt ist, aber so selten vom Warten. Nichts tun, das gilt bei uns als Makel. Aber ich glaube, dass wir das, gerade das, immer wieder neu lernen müssen. Dass eben nicht alles von unserem Tun und von unserer Kraft abhängt. Dass wir vielleicht sogar die wichtigsten Dinge in unserem Leben nicht selbst in der Hand haben. Unsere Gesundheit, unseren Lebensweg, unsere Beziehungen. Warten lernen heißt auch Vertrauen lernen. Vertrauen, dass Gott zur richtigen Zeit das Richtige tun wird. Pfingstlich leben heißt, aus der Erwartung heraus zu leben. Und die Geste dafür sind die ruhenden Hände. Die Hände, die einmal nichts tun. Die einmal nicht versuchen zu bewegen, zu bezwingen, zu besiegen. Weil sie wissen, dass da etwas ist, was größer ist als sie. Der zweite Schritt heißt bitten lernen. Und die Geste dazu sind die betenden Hände. Auch das ist etwas, was die Jünger lernen mussten in diesen 10 Tagen. Jesus selbst geht ihnen als Vorbild voran. Er sagt, ich will den Vater bitten. Aber auch seine Jünger sollen das Bitten lernen. Das steckt ja schon in dem Namen, dem Jesus den Heiligen Geist gibt, der Herbeigebetene, der, den man herbeibittet. Wir dürfen, ja wir sollen, um das Kommen des Geistes bitten. Und Jesus sagt, wenn schon ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen seinen Geist geben, die ihn darum bitten. Und hier sehen wir eben, dass das Erste, das Warten, keine passive Angelegenheit ist, sondern etwas sehr Aktives, weil wir in dieser Haltung des Wartens das Beten lernen. Pfingstlich zu leben heißt deswegen, aus dem Gebet heraus zu leben. Und das Dritte, pfingstlich leben heißt, empfangen zu lernen. Die Geste dafür sind die empfangenden Hände. Auch das ist, glaube ich, etwas, was uns oft schwerfällt. Wir möchten lieber die sein, die geben, die austeilen, die anderen Geschenke machen. Aber Geschenke annehmen, das ist oft gar nicht so leicht. Meine Frau erzählt mir manchmal, wie das früher auf dem Land üblich war, wenn der Nachbar geschlachtet hat und dann ein bisschen Wurst vorbeibrachte, dann wurde das abgewogen und aufgeschrieben, damit man auch wusste, wie viel man beim nächsten Mal zurückschenken muss. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und so, glaube ich, geht uns das oft mit dem Bitten bei Gott. Es fällt uns sehr schwer, seine unverdiente Liebe, seine Vergebung, seinen Heiligen Geist einfach zu empfangen. Es fällt uns schwer, Geschenke anzunehmen ohne fromme Gegenleistung. Aber auch das gehört zu einem pfingstlichen Lebensstil, dass wir eben nicht stehen bleiben beim dauernden Bitten, sondern dass wir auch lernen, von Gott zu empfangen, was er gibt. Und so gehören diese drei Schritte geistlichen Lebens zusammen: das Warten, das Beten und das Empfangen. Und für mich war das die wichtigste Erfahrung bei meiner eigenen Annäherung mit dem Heiligen Geist. Ich selbst bin eher ein nüchterner Mensch. Ich komme aus der Tradition, wo man mit dem Heiligen Geist nicht sehr viel anfangen konnte. Ich mag auch lieber die praktischen Dinge. Ich komme aus einer Gemeindetradition, in der auch die Aktivität zählt, das lautstarke und fromme Reden, die richtigen Taten. Ich habe im Studium gelernt, über die Dinge nachzudenken und auf meine eigenen Weisheit und Klugheit zu trauen. Wir haben im Studium natürlich sehr viel trockene Theorie machen müssen. Auch das sehr wichtig. Für den Heiligen Geist war da weder in der Gemeinde noch im Studium sehr viel Raum. Und für mich ist der Heilige Geist genau da wichtig geworden, wo ich selber an meine Grenzen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, dass es mit meiner Kraft nicht geht, mit meiner Weisheit, mit meiner Intelligenz, mit meinem Können, dass das nicht ausreicht. Mein frommes Leben, mein frommes Reden, meine theologische Qualifikation, das mag alles wichtig sein. Aber daraus zu leben, das funktioniert nur eine Zeit lang. Und so ist für mich der Heilige Geist wichtig geworden, nicht wegen spektakulärer Erfahrungen, nicht wegen Zeichen und Wundern, kein Brausen in der Luft, kein Feuer vom Himmel, wie damals bei den ersten Jüngern, sondern einfach die Erfahrung, Gottes Geist ist da in mir mächtig, wo ich selber lerne, schwach zu sein. Wo ich lerne, auf Gott zu warten, wo ich lerne, Gott zu bitten und wo ich lerne, zu empfangen. Jesus hat diesen Dreischritt einmal sehr schön zusammengefasst. Es war auf einem anderen Fest, nicht an Pfingsten. Da stellte er sich auf den Tempelplatz und sagte, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das sind dieselben drei Schritte. Wer Durst hat, das ist vielleicht diese Haltung des Wartens, das wir nicht machen können. Der komme zu mir, das ist das Gebet, und trinke, das ist das Empfangen. Und so lädt uns Jesus ein zu einem Lebensstil pfingstlicher Erwartung in den kommenden Tagen, aber auch darüber hinaus. Möge Gott uns seinen Geist bald senden, damit wir ihn erkennen und lernen, aus seiner Kraft heraus zu leben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.